Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1600 Beamte, drei Festnahmen. Heute in aller Herrgottsfrühe war in Berlin einiges los, polizeitechnisch. Festgenommen wurden Mitglieder aus dem Clan-Milieu, die in Verbindung gebracht werden. Nicht nur mit dem Golddiebstahl aus dem Bode-Museum, sondern vor allem mit dem Juwelenraub aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Und der Dresdner Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt verbindet mit diesen Festnahmen eine Hoffnung.
Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir den Fall aufklären. Und das schließt natürlich auch die Rückführung der entwendeten Juwelen ein.
Nochmal sehen, wie realistisch das ist. Wir wollen über diese Festnahmen und vor allem auch über Clankriminalität und die Sicherheitssituation in deutschen Museen sprechen mit dem Kunstfahnder Willi Kortisch. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, der Diebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden könnte womöglich mit diesen Festnahmen heute in Verbindung stehen. Passt das eigentlich, was wir da erlebt haben im letzten Jahr in Dresden, zur Clankriminalität?
Ja, das passt, denn ich habe ja diesen Diebstahl in Dresden, genauso wie den von Ihnen angesprochenen Diebstahl der Goldmünze in Berlin, habe ich ja nie als Kunstraub angesehen, sondern als Juwelen- bzw. Goldmünzenraub. Womit ich sagen will, also ich beschäftige mich seit Jahren Tag mit Kunstraubgeschichten. Da ist in der Regel das Klauen der einfachere Teil und das Absetzen der schwierige Teil. Also Sie klauen ein berühmtes Gemälde, nicht brechen ins Museum ein und dann haben Sie das Problem, wie kann ich dieses Ding verwerten? Auch nur zu einem Bruchteil des Marktwertes, weil jeder natürlich das Bild sofort erkennt. Beim Juwelendiebstahl ist in der Regel nach meiner Einschätzung das Klauen der schwierigere Teil und das Absetzen der einfachere Teil. Denn stellen Sie sich mal vor, wo können Sie sonst noch eine größere Menge an Edelsteinen klauen? Müssen Sie also einen Raubüberfall beim Juwelier veranstalten oder auf einer Schmuckmesse oder müssen einen Tunnel in den Banksafe buddeln? Also das ist ein viel größerer Aufwand, um an die Klunker zu kommen, während dann das Absetzen nach meiner Einschätzung relativ gut funktioniert, weil Sie nehmen dann die Beute nicht im Mittleren Osten oder nach Asien, Afrika oder wo auch immer und dann fragt natürlich kein Mensch, wo die Dinger herkommen, denn es ist ja nicht wie bei einem berühmten Gemälde etwas, was man sofort erkennt. Die Situation in Berlin und in Dresden finde ich insofern interessant, als eben hier nicht Kunst geklaut wurde, sondern Wertgegenstände geklaut wurden. Nur das Klauen war offensichtlich relativ einfach.
Ja, und es ist ja, glaube ich, dennoch vielleicht noch ein Unterschied, ob man eben diese Goldmünze aus dem Bode-Museum herausklaut, sie einschmilzt und dann eben einfach den materiellen Wert dann verkauft oder ob man unverkennbare Preziosen aus der Sammlung August des Starken in Dresden stiehlt. Die bekommt man doch nicht so einfach verkauft, oder?
Ja, als Gesamtobjekte, aber wenn Sie die Steine rausbrechen und die international auf dem schwarzen Markt verteilen, können Sie immer noch, glaube ich, einen relativ guten Profit damit machen. Also bei geklauter Kunst gehen wir in der Regel davon aus, naja, wenn da, was ich, irgendwie Lösegeld gefordert wird, dann reden wir von 10-15% Schwarzmarktwert eines nicht berühmten Kunstwerkes. Wenn Sie Diamanten klauen, ich glaube nicht, dass Sie die auf dem schwarzen Markt für nur 10% abstoßen können. Also ich gehe auch davon aus, ich meine, beide Einbruchsgeschichten sind ja ganz offensichtlich ziemlich professionell abgelaufen.
Aber auch sehr brutal, ne? Also wirklich ohne Rücksicht auf jede Verluste. Ne?
Naja, also gut, die hätten etwas zartfühlender mit dem Glaskasten umgehen können in Dresden, aber so hat es ja auch.
Also jedenfalls nicht besonders ausgeklügelt, sag ich mal so. Also auch nicht irgendwie Computer gehackt oder irgendwie andere aufwendige Pläne geschmiedet, sondern einfach brutalst möglich da ins grüne Gewölbe rein, ne?
Ja, gut, also ich gehe auch nicht davon aus, dass es nun Gentleman-Diebe waren, die so nicht wie im Kino, also ganz elegant ins Museum sich abseilen. In der Tat, auch in Berlin, das war ja ein bisschen sozusagen handgreiflich, wie das da abgelaufen ist. Ich meine, das ist ja eine relativ junge Täterschaft auch. Also das sieht man ja von denjenigen, die in Berlin verurteilt wurden und sieht man ja von denjenigen, die in Berlin verhaftet wurden. Das sind ja Leute, nicht zum Teil Jugendstrafrecht kommt da zur Anwendung. Also ich nehme schon an, dass die auch Hintermänner haben, die an der Planung beteiligt werden. Und deshalb gehe ich eigentlich auch davon aus, genauso wie in der Situation in Berlin, dass die im Vorfeld dieses Diebstahls in Dresden sich schon ein Gedanken gemacht haben, wie die Steine abzusetzen sind. Also ich nehme an, dass die schon seit vielen Monaten außer Landes sind. Ich wäre richtig enttäuscht, wenn bei diesen weitreichenden Durchsuchungsmaßnahmen in Berlin, wenn diese Schmuckstücke irgendwie auftauchen würden. Das wäre dann geradezu sträflich von den Tätern, die ganz offensichtlich aus dem organisierten kriminellen Milieu stammen, wenn die Juwelen sozusagen bei der Oma noch unterm Bett versteckt hätten.
Aber nicht deswegen, weil sie selbst so smart sind, sondern weil sie eben Hintermänner haben und den Schwarzmarkt nutzen können, ne?
Davon gehe ich aus. Mhm. Ich meine, die haben ja ganz offen die Connections da in den Mittleren Osten und von Dresden ist es nicht so weit über die Grenze Richtung Osteuropa. Also von daher schätze ich, das könnte eigentlich genauso ein wie die Polizei, dass die Steine wahrscheinlich verloren sind auf ewig.
Was könnten das für Connections sein? Also Sie haben es gesprochen, Sie haben jetzt Osteuropa erwähnt, Sie haben den Mittleren Osten erwähnt. Was sind das für Märkte, was sind das für Abnehmer dort?
Naja, ich habe ein paar Mal mit dem Balkan zu tun gehabt. Da fragt niemand besonders danach, wenn sie da nicht sich im Kaffeehaus mit ihren Abnehmern treffen und haben ein Säckchen voller Edelsteine und sagen, pass mal auf, also nicht, das kostet so und so viel. Die verschwinden dann auf ewig. Es gibt ja diesen berühmten Edelsteinraub der amerikanischen Besatzungssoldaten gleich nach dem Krieg. Das waren die großen Juwelen des Hauses Hessen. Die Dinger sind auch bis heute verschollen, nicht? Und das geht nun schon auf das Jahr 1945 zurück. In der Regel sind Juwelendiebstähle, wenn Sie sich mal nicht das im sozialen Pressearchiv angucken, sind schwer aufzuklären im Hinblick auf das Wiedereinfangen der Beute. Die Sachen verschwinden sehr schnell. Es brauchen ja nicht einen LKW, nicht, um diese Juwelen abzutransportieren. Also
aber verringert,
passt ja in den Rucksack rein.
Ja, aber verringert das nicht massiv deren Wert, wenn sie eben nicht als solche gekennzeichnet werden, als dass sie sind, sondern einfach auf dem Schwarzmarkt halt als, ja, besonders schöne Juwelen, aber eben nicht als zum Beispiel ganz konkret die Preziosen aus der August-Sammlung in Dresden gekennzeichnet sind?
Ja, da haben Sie schon recht, aber andererseits gucken Sie doch mal das Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen, also welchen Aufwand muss die denn betreiben, um diesen Diebstahl erfolgreich durchzuführen? Also gut, da haben Sie ein Auto gekauft und ein Auto verbrannt, ein paar Gerätschaften sich erworben, also ganz offensichtlich nicht ein Unternehmen, was einige tausend Euro gekostet hat, aber auch nicht viel mehr. Und ich meine, die Rede ist ja hier von einem Wert, vermeintlich nicht von Hunderten von Millionen.
Der aber deutlich geringer sein dürfte jetzt, ne?
Also wenn man einen Bruchteil bekommen, hat es immer noch rentiert. Also von daher fand ich ja auch diese Belohnung von 500.000 Euro, die fand ich ja so lächerlich. Ja. Also ich hätte ja gleich mal 5 Millionen oder 10 Millionen ausgelobt, um den Herrschaften, die hinter dieser Geschichte stecken, mal zumindest nicht die Möglichkeit geben, nachzudenken, vielleicht kann man da doch irgendwas arrangieren mit Lösegeld, nicht, und die Dinger zurückgeben und kassieren irgendwie das Lösegeld, was natürlich auch schwierig ist. Denn ich meine, Sie können es ja nicht aufs Bankkonto überweisen lassen, sondern müssen es buchstäblich im Koffer abholen. Also da ist dann wiederum die ganze Logistik natürlich etwas aufwendiger und schwieriger im Hinblick auf nicht entdeckt werden zu wollen. Denn im Gegensatz dazu, dass Sie so einen Diebstahl durchführen und nicht über die polnische oder tschechische Grenze Richtung Balkan, Osteuropa, Mittlerer Osten absetzen, ist das Risiko relativ gering, dass sie dann dort entdeckt werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Ermittlungen, selbst wenn sie nun nicht diese Personen da als Täter identifizieren und auch verurteilen, ja gut, die kriegen ein paar Jahre Gefängnis, dann sitzen sie das ab. Das ist ja Teil des Berufsrisikos, wenn man sozusagen Berufsverbrecher ist. Würde ich mal annehmen, hat sich das Ganze immer noch rentiert.
Also
das ist meine große Befürchtung.
Ja, also die Spuren sind dann auch schwer zu verfolgen?
Ja, da verlaufen sich die Spuren im Untergrund und in diesen Netzwerken. Ich meine, Sie kennen ja die Fahndungserfolge nicht der Strafverfolgungsbehörden beim Thema Drogenschmuggel, Waffenschmuggel, nicht Falschgeld. Das ist alles ja furchtbar schwer, immer nachzuverfolgen und vor allem an die Quelle zu kommen.
Gibt es da Möglichkeiten, das zu verbessern, den Fahndungserfolg zu verbessern?
Naja, also erstmal muss man natürlich sich Land auf Land ab erstmal Gedanken machen, in welchen Museen, Schlössern und sonstigen Institutionen liegen noch irgendwelche Kronjuwelen rum, die man in Zukunft ganz offensichtlich besser sichern muss, damit eben beim nächsten Mal nicht jemand nicht so plump mit einer Axt hier eine Scheibe nicht einschlagen kann, um die Juwelen aus der Vitrine zu nehmen und durchs Fenster wieder zu verschwinden. Denn wie gesagt, das sind für mich keine Kunstdiebe, die haben wahrscheinlich auch keine Ahnung von Kunst, haben sich auch wahrscheinlich nicht genau umgeguckt, welche Juwelen sie im Einzelnen da mitnehmen müssen, waren aber immerhin nicht so gut vorbereitet, dass sie ja gewusst haben, wo was ist, also wo die Goldmünze in Berlin sich befindet, wo die Juwelen sich im grünen Gewölbe befindet. Also da muss ja einiger Aufwand in die Vorbereitung reingegangen sein und haben sich ganz offensichtlich mit den Örtlichkeiten vertraut. Also das ist ja schon ein professionelles Auftreten nicht der Diebe, die in beiden Fällen unterwegs sind. Und ich habe ja auch den Eindruck, nicht die Täterprofile sind sehr ähnlich und das sind wohl Täter aus dem gleichen Milieu.
Willi Korte, der Kunstfahnder, heute also nach der Festnahme im Falle des Diebstahls im Dresdner Grünen Gewölbe. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Keine Ursache, hat mich gefreut. Machen Sie es gut. Bis dann.